toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 104, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich sehr, zu einer Sonderfolge vom Hamburger Roten Baum, dem deutschen ATP 500 und WTA 250 Turnier in Hamburg, das einzige Combined Event, was wir hierzulande haben. Wer die letzte Folge gehört hat, der wird sich denken, hey, du warst doch gar nicht da. Stimmt, ich hatte keine Akkreditierung bekommen, da gab es ein paar Ungereimtheiten, die habe ich in der letzten Folge aufgedröselt. Das Turnier war da noch so nett und hat mir für den Freitag eine Tagesakkreditierung immerhin gegeben. Also habe ich mich aufgemacht, um 5.01 Uhr die Regionalbahn nach Wiesbaden Richtung Frankfurt genommen und dann einen ICE nach Hamburg, der nur 40, 45 Minuten Verspätung hatte, sodass ich am späten Freitag Vormittag in Hamburg war, noch ein bisschen Orga erledigt habe und dann ab mittags den kompletten Tag bis abends um 9 auf der Anlage war. In diesem Podcast gibt es Aussagen vom Freitag, vor allem über das deutsche Talent Noma Noah Akukwe, die, ihr wisst das, das Finale erreicht hat und dort unterlegen ist, aber vor allem Aussagen von ihr, als auch von Barbara Rittner und Andrea Petkovic, die ich in einem kleinen Roundtable mit zwei, drei anderen Kolleginnen am Freitag sprechen konnte. Da geht es vor allem um die Nachwuchsförderung, um das Mentoring von Andrea Petkovic, um die Trainersituation von Noma und weiteren Talenten. Anfangen tun wir aber mit Alexander Zverev, der das Turnier in Hamburg im Finale gegen Laszlo Djere gewonnen hat, insgesamt die komplette Woche ohne Satzverlust geblieben ist. Ihr wisst das, liebe Tennisfreaks, es ist sein 20. Turniersieg in überhaupt auf der ATP-Tour, der 5. Turniersieg in Deutschland und natürlich der 1. ATP-Sieg seit seiner schweren Verletzung 2022 im Juni bei den French Open, also seiner schweren Bänderverletzung, die jetzt 13 Monate her ist. Was man da noch ein bisschen einordnend sagen kann, also natürlich die Leistung war sehr, sehr gut, sein Netzspiel stark verbessert, seine Vorhand, alleine wenn man den Matchball gegen Djere sieht, mit Spin, Cross, selbstbewusst und souverän, sehr, sehr gut, eine Verbesserung deutlich zu spüren. Er musste keinen Top-Spieler vom Ranking her in Hamburg schlagen, dafür kann er selbstredend nichts. Andrei Rublev und Kaspar Ruud haben sich selbst eliminiert, haben einen sehr, sehr müden Eindruck in Hamburg hinterlassen, nachdem sie in Boston ja sehr, sehr gut performt haben. Da hat Alexander Zverev ja noch gegen Rublev verloren, Rublev dann später im Finale gegen Ruud verloren. Beide frühzeitig ausgeschieden in Hamburg, genauso wie Musetti, sodass Sascha keinen absoluten Topspieler schlagen musste vom Ranking. Es bleibt dabei, sein höchster Sieg war gegen den Top-20-Spieler Francis Tiafoe. Dieses Jahr einen Top-10-Spieler hat er noch nicht besiegt, da stehen nur Niederlagen zu Buche. Insgesamt wird ihm das aber höchst egal sein, glaube ich, weil er der erste deutsche Turniersieger seit Michael Stich 1993 ist und ihm das extrem Selbstvertrauen geben wird. Und ihr wisst das, er hat keinerlei Punkte zu verteidigen bis zum Ende des Jahres. Diese 500 Punkte haben ihn bereits jetzt in der Weltrangliste auf Platz 16 gespült wieder. Die beste Platzierung seit 3 Monaten und im Ranking steht er sogar, im ATP Race nach Turin steht er bereits auf Platz 9. Und er hat am Ende der Siegerpressekonferenz auch deutlich gemacht, und damit fangen wir an mit den Aussagen von Alexander Zverev, dass eines seiner Saisonziele ist, sich für Turin zu qualifizieren. Hört mal rein.
Ja, das ist schon ein Ziel für mich. Ich meine, ich bin 9 jetzt gerade Und ich habe die ersten 4 Monate gefühlt nicht das Level gespielt von einem Top 8 Spieler. Ne? Also das ist ganz klar. Deswegen ist das schon ein Ziel für mich, weil ich finde, dass ich erst die letzten paar Monate angefangen habe, so richtig Punkte zu machen. Hoffentlich kann ich das so weitermachen.
Ja, und als gebürtiger Hamburger bedeutet ihm der Sieg in Hamburg natürlich nochmal einiges mehr. Vor allem ein paar Boulevardmedien haben auch ein Foto seiner Freundin aufgegriffen, dass sie ja im Kinderzimmer übernachtet hätten, im Haus in Hamburg, das die Eltern immer noch haben. Dementsprechend fiel die emotionale Einordnung von Alexander Zverev auch aus.
Nee, natürlich sehr, sehr emotional. Dieser Moment, wie schon gesagt, wie ich auf Englisch gerade gesagt habe, in der Heimat, wo alles so ein bisschen angefangen hat, wo alles begonnen hat, dieses Turnier zu gewinnen, bedeutet einfach sehr, sehr viel. Und vor allem, wie schon gesagt, nach den letzten 12, 16 Monaten, die ich gehabt habe, ist es noch mal ein bisschen mehr wert.
Ja, insgesamt bleibt festzuhalten, ich habe mit einigen Kolleginnen gesprochen am Freitag vor Ort, die komplette Woche vor Ort waren, dass er ja so ziemlich alles weglächelt, sehr positiv war, fokussiert und deutlich der beste Spieler und auch in den Pressekonferenzen freundlich und fokussiert alles beantwortet hat, keine Macken oder Eigenarten irgendwie gezeigt hat, weil er natürlich weiß auch, in welcher Situation er sich befindet, mit den Negativ-News von vorletzter Woche, hat sich dann auch betont locker gezeigt, wurde angesprochen, wie gefeiert wird, ob er mit den Doppelsiegern Kevin Kravitz und Tim Pütz vielleicht noch feiern würde, die ja das Doppelturnier gewonnen haben. Kevin Kravitz wieder in die Top 10 eingezogen. Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Da hat er einen kleinen Seitenhieb an Kevin losgelassen, den ich euch nicht vorenthalten will. Und aber auch nochmal eingeordnet, das war eine kombinierte Frage, wo denn der Hamburg-Sieg steht, dass natürlich der Olympiasieg nochmal auf einem anderen Level steht.
Tim wahrscheinlich bis nach Hause gefahren, weil er Familienmensch ist. Kevin ist wahrscheinlich schon sowas von dicht, dass er gar nicht an sein Handy gehen wird. So wie ich ihn kenne, ich weiß ja nicht, was sonst noch so ist bei ihm. Gut, Goldmedaille ist dann doch Goldmedaille. Also klar, dieses Turnier bedeutet mir viel, viel mehr als ein normales 500-Turnier. Dieses Turnier bedeutet mir vielleicht auch sogar mehr als ein Masters-Turnier. Aber eine Goldmedaille ist dann halt doch was anderes, glaube ich.
Viel wichtiger ist aber auf jeden Fall die sportliche Einschätzung von ihm, wo er steht. Ihr erinnert euch an das Pressegespräch bei den French Open, wo er auch schon mal konfrontiert wurde mit der Kritik der ehemaligen Tennisprofis um Boris Becker. Er habe sich nicht weiterentwickelt. Da hat er auch nochmal in einem ausführlichen Austausch mit zwei Journalisten nochmal klar gemacht, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird, jetzt wo er wieder spielen kann, dass er an seinem Grundlinienspiel arbeitet, dass er an seinem Netzspiel arbeitet. Aber hört mal selbst.
12. Diese Woche ohne einen Satz zu verlieren, 500 zu gewinnen, schon okay, glaube ich. Und ich finde, dass ich diese Woche besser gespielt habe als Paris. Vom Level her. In Paris war ich im Halbfinale. Ich finde, dass ich den Ball besser am Schläger gehabt habe. Ich finde, dass ich aggressiver gespielt habe, vor allem. Und es wird besser. Und hoffentlich kann es die nächsten Wochen auch noch besser werden.
Du hast dich vor ein paar Wochen zu Recht darüber geärgert, dass einige gesagt haben, dir fehlt die Weiterentwicklung in den vergangenen 12 Monaten. Wenn du jetzt aber schaust, wo du auf dem Level, wo du jetzt bist, was sind die Dinge, wo du sagst, da kann ich was rauskitzeln, da muss ich was rauskitzeln, da muss ich was draufpacken?
Ich glaube, die Fortschritte sieht man schon. Ich glaube, dass ich am Netz viel besser spiele. Ich glaube, dass ich auch teilweise auch Dinge verändert habe von der Grundlinie aus. Aber die Aussage hat mich nicht genervt. Die Aussage war einfach nur ein bisschen dumm, weil die Aussage kam, als ich zurückkam von der 7-monatigen Verletzung und wo ich den Tennisschläger nicht in der Hand hatte. Und da hat man gesagt, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ja, no shit, ich konnte mich nicht bewegen. Es ist schwer, sich weiterzuentwickeln irgendwie auf dem Tennisplatz dann. Aber im Generellen, ich weiß die Dinge, in denen ich arbeiten muss. Ich finde, wie schon gesagt, nochmal im Gegensatz zu Paris, fand ich, dass ich hier extrem viel aggressiver gespielt habe. Ich fand, dass ich von hinten auch heavier gespielt habe und ich glaube auch, dass ich ans Netz besser gegangen bin. Und das sind alles Dinge, an denen ich arbeite, das ist völlig klar. Und ich werde mich weiterentwickeln, der wird auch und sich keine Sorgen machen.
Ja, soweit zu Alexander Zverev und seinem 20. ATP-Titel auf der Tour in Hamburg. Sehr emotional, auch wenn man natürlich den Matchball gesehen hat für ihn, was ihm das bedeutet. Auf jeden Fall. Es gab dann auch nochmal einen Moment, den ich mit euch teilen möchte. Am Freitag nach dem Viertelfinale gegen den jungen Franzosen Fies, wo nur noch ich im Raum war, im Pressekonferenzraum, und Sascha warten musste auf ein TV-Interview mit dem übertragenen Sender Servus TV, wo wir uns kurz auch Hallo gesagt haben, kurz Smalltalk ausgetauscht haben. Da wirkte er schon auch ein bisschen nachdenklich und nicht so tough und so, wie er sich das in der Öffentlichkeit gibt. Es ist natürlich viel gerade für ihn. Ihr habt das natürlich alle mitbekommen. Der Vollständigkeit halber, weil es einfach auch dazu gehört. Es wurde ein Strafbefehl beantragt gegen Alexander Zverev. Das geht zurück auf eine Anzeige wegen Körperverletzung seiner Ex-Freundin Brenda Patea, mit der er ein gemeinsames zweijähriges Kind hat. Staatsanwaltschaft Berlin-Tiergarten ist dafür zuständig, hat gegen den Tennisstar den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Das hat eine Sprecherin des Berliner Strafgerichts, zuerst RTL und dann auch mehreren Medien bestätigt. Das soll jetzt eigentlich innerhalb von 2 Wochen entschieden werden. Also es hat 1,5 Jahre gedauert, bis da überhaupt jetzt entschieden wurde, dass wohl ein hinreichender Tatverdacht besteht. Und Alexander Zverev hatte in der Eröffnungspressekonferenz ja kurz ein Statement, 2 Sätze gegeben, dass er alles von sich weist, alle Anschuldigungen, und die Anwälte sich darum kümmern. Im letzten Podcast mit Björn Jensen geht es ja ausführlich darüber. Das nochmal der Vollständigkeit halber, weil es natürlich zur öffentlichen Wahrnehmung dazugehört. Alexander Zverev ist mittlerweile wieder in Monaco, hat, so wie das die Social-Media-Kanäle den Anschein erwecken, ein kleines Modelabel gegründet. Löwig and Friends, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. Ich gucke gerade noch mal nach. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Das heißt natürlich Löwig and Sons. Also Löwig und Söhne. Sein Hund heißt der Löwig. Und da gab es eine kleine Boutique auf seinem Instagram-Kanal. In der Story kann man mehr sehen. Danach geht's natürlich nach Nordamerika zur Hardplatz-Saison mit dem Turnier in Kanada. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie jetzt die Transition aussieht, weil er natürlich den Anspruch hatte, und das hat er ja auch in den Aufnahmen, die ich euch gerade zur Verfügung gestellt hat, durchblicken lassen, da wieder vorne mitzuspielen, langfristigen Grand Slam zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr schon klappt. Dazu sehe ich Djokovic und Alcaraz zu stark. Es kommt natürlich auch auf die Auslosung an. Jetzt als Top 16 Spieler sieht das schon mal wieder anders aus. Aber man kann natürlich bereits im Achtelfinale dann gegen den absoluten Top-Spieler kommen. Und den Nachweis ist er halt noch schuldig geblieben dieses Jahr, dass er einen Top 10 Spieler gerade auch im Best of 5 Modus schlagen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, und Alexander Zverev-Fans können positiv in die kurz- und langfristige Zukunft blicken. Alexander Zverev war die eine große, sehr wahrscheinlich größte Geschichte am Hamburger Roten Baum. Eine andere, aus deutscher Sicht sehr große Geschichte, war natürlich die von Noma Noir Akukoe, die 19-Jährige, die bei ihrem ersten WTA-Turnier überhaupt das Finale erreicht hat. Ausgestattet von Turnierdirektorin Sandra Reichel mit einer Wildcard. Beim ersten Turnier überhaupt mal das Finale zu erreichen, ist halt schon krass. Ihr kennt sie durch diesen Podcast ja schon ein bisschen länger. Im Mai war ich in Wiesbaden beim ITF 100.000er Turnier oder 80.000er Turnier. 100.000er Turnier. Und habe einen 15-Minuten-Podcast mit ihr gemacht, wo ihr sie schon ein bisschen kennengelernt habt. Kurz bevor sie zum ersten Mal bei den French Open in der Qualifikation angetreten ist. Durch den Finaleinzug, jetzt steht sie knapp über 140 im Ranking, wird also auch wieder in New York in der Quali antreten können. Fürs Hauptfeld reicht es noch nicht. Aber natürlich ein wahnsinniger Erfolg für sie, für die, die nur 20 Kilometer von Hamburg entfernt in Rheinbeck aufgewachsen ist, ebenfalls ein Heimspiel, aber natürlich auch für Barbara Rittner und Andrea Petkovic, die beim DTB natürlich jetzt die Verantwortung haben. Barbara Rittner natürlich als übergeordnete Head of Women Tennis seit Jahren und Andrea Petkovic seit 2-3 Monaten in einer Mentoring-Rolle, in der sie sich sehr, sehr viel Mühe gibt. Und die wollen natürlich auch nach der Generation, die sie verloren haben, um Carina Witthöft natürlich jetzt Ergebnisse haben. Und jetzt ist Norma natürlich in aller Munde. Es wird zum, als größtes Talent bezeichnet. Es wird natürlich ein bisschen vergessen, dass wir natürlich noch andere Spielerinnen haben. Eva Lies, die im Viertelfinale stand, ebenfalls eine herausragende Woche hingelegt hat. Dann haben wir natürlich noch Nastasia Schunk, die ja jetzt schon fast ein Jahr ausfällt. Im Oktober war der Unfall im Herbst, ich weiß nicht, ob es genau Oktober war, aber es war auf jeden Fall Herbst, ein Unfall beim Krafttraining, wo sie sich an der Schulter verletzt hat. Andrea Petkovic hat in einem Gespräch, und deswegen bitte ich euch auch bis zum Ende zuzuhören, weil am Ende kommen noch von Andrea Petkovic und Barbara Rittner wirklich interessante Einordnungen in einem kleinen Roundtable von mir am Freitag. Da hat sie gesagt, dass sie wahrscheinlich noch bis Oktober ausfallen wird, und sie war ja dran, ne? Also vor der Verletzung, ich erinnere dran, dass sie Simona Halep in der ersten Runde der French Open nach überstandener Quali 2022 erheblichen Widerstand geleistet hat, und wer weiß, wo sie heute stehen würde, vielleicht schon auf derselben Ebene wie Jule Niemeyer zum Beispiel, die ja auch am Struggeln ist, und für die diese Woche auf jeden Fall eine verpasste Chance ist, weil wenn man sich das nicht allzu starke Teilnehmerfeld natürlich angesehen hat, dann wäre da ein Turniersieg eigentlich auf jeden Fall drin gewesen. Das hat jetzt Aranta Rus aus Holland mit 32 geschafft, ihren ersten WTA-Titel zu gewinnen, aber in aller Munde war natürlich Noa Akuko, die am Freitag nach ihrem Halbfinalerfolg auch nochmal erklärt hat, wie sie eigentlich zum Tennis gekommen ist.
Ja, genau. Mein Papa hat mich zum Kindergarten-Tennis gebracht. Da habe ich dann angefangen zu spielen und die Leute haben gesehen, dass ich Spaß hatte. Und ich weiß nicht, ich habe es halt dann einfach weitergespielt als Hobby erst, und dann wurde ich halt immer besser, habe dann angefangen auch Turniere zu spielen, so die Kleinfeldturniere und alles. Man hat gesehen, dass ich ein Talent habe, und ja, ging es immer so weiter, und seitdem spiele ich.
Ihr Papa, also die treibende Kraft hinter der Tenniskarriere, die Eltern ja mit Wurzeln in Nigeria, sie aber geboren in Deutschland und aufgewachsen in Rheinbeek. Beim Vater auch die ganz interessante Geschichte, dass er Leichtgewichtsboxer war und auch beim Boxingstall Universal da Sparringspartner war für einige bekannte Boxer. Von ihr hat er auch hat sie wirklich viel Koordination und das Lauftalent mitbekommen. Aber er war immer auch ganz begeistert von Tennis, ein großer Steffi Graf-Fan, und sie dann dadurch zum Kindergarten-Tennis gebracht. Und dann ist die Karriere natürlich immer weiter gefördert worden. Aber sie hat auch unter großen Lachern bekannt gegeben am Freitag, dass eigentlich das Hamburger Rotenbaum-Turnier nie wirklich ein Traum von ihr war, oder sie zumindest physisch nie wirklich davon geträumt hat, in Hamburg das Finale zu erreichen?
Also im Finale im Roten Baum zu stehen, war noch nie mein Traum. Ich ehrlich, mein Traum war es schon, mal beim WTA-Turnier weit zu kommen, aber jetzt direkt zu Hause war es, also habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht oder sowas. Aber auf jeden Fall beim WTA-Turnier im Finale zu stehen, ist schon einer meiner Ziele und Träume.
Und ihr merkt es natürlich schon auch anhand ihrer Antworten und auch aus dem Podcast, den ich mit ihr gemacht habe, dass sie natürlich noch sehr vorsichtig ist im Umgang mit den Medien, sehr, sehr wenig sagt, kurze Antworten gibt und da nicht allzu viel sagt. Und laut Andrea Petkovic wird es auch in Zukunft nicht mehr, weil sie da eher sehr zurückhaltend und schüchtern ist und immer ein bisschen braucht. Da kommen wir gleich auch später nochmal dazu. Eine wichtige Info hat sie gegeben, wer eigentlich alles zu ihrem Team gehört, bereits am Freitag, und da wurde öffentlich auch bekannt, dass sie sich getrennt hat von Benjamin Ibrahim Sadeh, beziehungsweise er sich von ihr getrennt hat, sie und die verletzte Nastasia Schunk waren ja im Team in Wiesbaden integriert, auch mit einem eigenen Reisecoach. Noma hatte zum Beispiel einen Kroaten, der mit ihr gereist ist, und Sie ist ja extra nach Wiesbaden gezogen, wie ihr das auch aus dem Sonderpodcast damals erfahren habt. Benjamin Ibrahimzadeh hat sich allerdings entschieden, komplett auf die Karte Dominic Thiem zu setzen. Und deswegen ist sie momentan ohne Haupttrainer. Und sie hat auch mal so ein bisschen relativ süß auch aufgezählt, wer alles zu ihrem Team gehört. Natürlich Barbara Rittner und Andrea Petkovic, aber hört mal selbst.
Zu meinem Team gehört Barbara, Andrea, Nadine, mein Physio vom DTB, meine Eltern, Freunde, also eigentlich fast jeder, den ich kenne. Und also heute saß in der Box Nadine, Barbara, Andrea, Ella und mein Freund und Matze, also der Physio. Ja, und jetzt einen Haupttrainer habe ich gerade nicht. Ich bin, ich werde unter Barbara und Andrea geleitet und sonst, ja.
Und zur Trainersituation kommen wir gleich auch nochmal. Da hat Andrea Petkovic ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt aber noch erstmal zwei Aussagen einen Tag nach dem Finale bei einem Roundtable, was ich zugeschickt bekommen habe. Da werde ich nicht allzu viel draus zitieren, aber zwei kurze Antworten, die ganz interessant waren. Einmal daraus, dass sie am Ende vielleicht sogar ein bisschen froh war, das Finale nicht gewonnen zu haben, indem sie auch unter anderem 42 Unforced Errors gemacht hat. Das heißt, es war auch einfach keine gute Leistung, aber man sollte da jetzt nicht die Kritik üben nach so einer überragenden Woche. Aber sie war, glaube ich, doch relativ erleichtert, wo sie dann gemerkt hat, wenn sie gewonnen hätte, wie groß die Aufmerksamkeit dann noch geworden wäre.
So wo ich dann gestern im Hotel angekommen bin nach meinem Match, war ich schon ein bisschen traurig, dass ich das Finale nicht gewonnen habe. Aber dann habe ich mir vorgestellt, hätte ich das Turnier gewonnen, was dann passiert wäre, dass, glaube ich, noch mehr Aufmerksamkeit auf mich gerichtet wäre. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig nachgedacht, was Petke gesagt hat bei der Siegerehrung. Aber dann, wo ich im Hotel war, habe ich das realisiert, dass das vielleicht doch stimmen könnte.
Und dann wurde sie auch nochmal befragt, wie der Kontakt weitergeht zu Andrea Petkovic und Barbara Rittner. Und das ist, was sie dazu gesagt hat.
Also ich denke nicht, dass wir jetzt auseinandergehen. Wir werden auf jeden Fall viel in Kontakt sein und alles. Und wahrscheinlich werden wir uns auch wieder in Amerika sehen, bei den US Open. Jetzt sind wir mit ein paar Trainern in Kontakt. Wir gucken, wie wir jetzt die nächsten Wochen gestalten. Da sind wir noch in Besprechung. Und sonst habe ich immer noch mit denen Kontakt und werde auch weiterhin mit denen arbeiten.
Ja, weiterhin mit denen arbeiten ist natürlich ein super Stichwort. Barbara Rittner und Andrea Petkovic haben jetzt in ihren Rollen natürlich Verantwortung übernommen in der Phase, in der Noah Akuke keinen Haupttrainer hat. Und ich konnte in einem kleinen Roundtable-Gespräch sowohl mit Andrea Petkovic als auch mit Barbara Rittner sprechen, nur mit zwei, drei anderen Kolleginnen am Freitag, als ich vor Ort war. Und da seht ihr halt, wie wichtig diese vor Ort Berichterstattung ist, weil man einfach nochmal ganz, ganz viel mitbekommt. Und zuerst haben wir mit Andrea Petkovic gesprochen, von der wir natürlich mal wissen wollten, zunächst mal, wie die Woche in Hamburg abgelaufen ist. Und da hat sie mal ganz, ganz ausführlich erklärt, mit wem sie genau wann trainiert hat und welche Aufgaben sie und Barbara Rittner hatten.
Ich bin eine Woche vor dem Turnier angereist am Montag und wir haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit Ella und Nomal zusammen. Ich habe die ersten drei Tage gemacht und dann am Donnerstagabend kam Barbara Rittner auch noch dazu und wir haben die zwei Mädels zusammengeholt. Die haben in der Woche vorher kein Turnier gespielt. Eva Lüß war auch da, sie hat allerdings Torben Welz in der Woche dabei gehabt, sodass ich beim Training nur dabei war und zugeschaut habe, aber das hat Torben super gemacht. Und das ist einfach wichtig, dass wir die Mädels zusammenbringen, dass die sich gegenseitig pushen. Und um Novas Potenzial wusste ich schon die ganze Zeit, dass es jetzt so schnell geht, ist natürlich, ja, ich würde nicht mal sagen überraschend, aber ist sehr schön für sie.
Und was auch zwischen den Zeilen in Hamburg spürbar war, was jetzt keine von den beiden so öffentlich gesagt hat, aber in Hintergrundgesprächen schon auch als Einordnung wichtig ist für euch auch, ist, dass Noma durchaus auch schwierige Zeiten hatte, dass sie auch oft mit ihrem Selbstvertrauen zu kämpfen hat, eher immer das Negative sieht und nicht so das Positive, so war es in der Vergangenheit zum Beispiel. Und dass dieser Erfolg jetzt auch Auftrieb geben muss, dass sie auch schon den einen oder anderen Rückschlag hatte, privater Natur. Und das jetzt für alle Beteiligten einfach eine super Situation ist. Von Andrea Petkovic wollte ich nochmal ein bisschen genauer wissen, wie diese Mentoring-Rolle genau aussieht. Und die Frage von Andreas Thies hatte sie schon beantwortet und dann auch nochmal genau, wie die Vereinbarung aussieht und wie ihre Arbeit als Mentoring-Rolle denn wirklich interpretiert wird.
Es ging, ich war eigentlich relativ schnell.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.